Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die CDU ist heute mit voller Wucht in eine Personaldebatte eingetreten. Losgetreten hat das Ganze Friedrich Merz mit seiner Analyse zur Thüringenwahl und mit diesem Satz.
Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt.
Eine offene Breitseite also gegen Angela Merkel, das wollen einige in der Union nicht so ohne weiteres auf der Kanzlerin sitzen lassen.
Ich glaube, das ist eine Debatte, die im Moment gerade von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele erreicht haben.
Sagt Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, heute Abend ebenfalls im ZDF. Die Personaldiskussion in der Union, das ist heute eins unserer Themen. Wir berichten außerdem über die häusliche Pflege. Eine aktuelle Studie kommt zu dem Ergebnis, dass vielen pflegenden Angehörigen zu Hause die Altersarmut droht. Und wir hören, wie es aussieht im Norden von Syrien nach dem Ende der Waffenruhe. Zunächst aber nach Großbritannien. Da werden die Karten jetzt noch einmal neu gemischt. Das Unterhaus in London, das hat am Abend Neuwahlen für den 12. Dezember beschlossen. Genauso, wie es sich Premierminister Boris Johnson gewünscht hat. Es gab breite Zustimmung zu diesem Vorschlag aus allen Parteien. Neuwahlen also in einem Land, in dem die politischen Gräben mit jedem Tag tiefer werden. Was uns da jetzt erwartet und wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, Friedbert Meurer kann es uns erklären.
Am Ende war die Entscheidung mehr als deutlich. 438 Abgeordnete stimmten für Neuwahlen am 12. Dezember und nur ganze 20 dagegen.
The eyes to the right, 438. The nose to the left, 20.
Etliche Abgeordnete hatten sich der Stimme enthalten. Unter anderem die Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei. Gerade sie waren es zuvor, die sich für Neuwahlen ausgesprochen hatten, jetzt aber nicht mit dem Termin einverstanden waren. Sie wollten 3 Tage früher wählen, an einem Montag, wenn landesweit die Studentinnen und Studenten noch nicht ihre Unis in die Weihnachtsferien verlassen haben. Entscheidend aber war, dass Premierminister Boris Johnson sich am Ende doch durchgesetzt hatte. Es gibt nur einen Weg vorwärts, der führt über Neuwahlen. Wir müssen den Brexit liefern gegen all die Obstruktionspolitik des Parlaments. Wir müssen es erneuern und den Menschen die Wahl geben. Johnson geht als Favorit in die Wahlen. In den Umfragen liegen die Konservativen über 10 Prozentpunkte vor Labour. Deren Chef Jeremy Corbyn hatte ganz zum Schluss und nach langem Zögern den vorgezogenen Neuwahlen doch noch zugestimmt. Nahezu alle Fraktionen im Unterhaus waren für Neuwahlen, nur Labour nicht. Das hätte bei den Wahlen zur Belastung werden können. Jeremy Corbyn zeigte sich aber trotz schlechter Umfragewerte kampfeslustig. Wir werden die größte Wahlkampagne erleben, die diese Partei jemals gestemmt hat. Wir sind völlig geeint und entschlossen. Wir stehen für die Botschaft der Hoffnung, die es mit dieser Regierung nicht gibt. Corbyn setzt darauf, wie 2017 in den letzten Wochen einen großen Rückstand aufzuholen. Aber die Partei ist gespalten. Viele wollen die Neuwahlen nicht. Zufrieden waren dagegen, wenn auch nicht über den exakten Wahltermin, die kleinen Parteien, zum Beispiel die Schottische Nationalpartei. Ian Blackford, ihr Fraktionschef, erhofft sich neuen Schwung für die Unabhängigkeitsbewegung in Schottland.
I welcome the opportunity of an election.
Ich freue mich auf die Wahlen. Es wird dabei auch um das Recht Schottlands gehen, seine eigene Zukunft zu bestimmen.
The right of Scotland to determine its own future.
As a United Kingdom family of nations, strong together, working within the EU.
Wenn das Vereinigte Königreich in der EU bleibt, beschwor Joe Swinson von den Liberaldemokraten, dann können wir unsere Wirtschaft neu formen und die technologische Revolution angehen. Das ist die Botschaft, die wir in den Wahlen ausgeben. Der 12. Dezember, ein Donnerstag, ist der Wunschtermin Boris Johnsons. Er setzt darauf, die Stimmen der Brexit-Befürworter auf sich zu vereinen, während die EU-Anhänger sich zwischen Liberaldemokraten und Labour aufspalten. Aber der Premierminister geht auch ein Risiko ein. Wenn er die absolute Mehrheit verfehlt, könnte es wieder zur Hängepartie im Unterhaus kommen. Jeff Phillips von Labour warnt. Was machen wir denn, wenn es am Ende wieder keine klaren Mehrheiten im Parlament gibt? Was ist, wenn das Haus wieder völlig gespalten ist und wir können uns auf nichts einigen? Dann wäre ein zweites Referendum nahezu unvermeidlich. Aber die Chancen stehen besser für einen Wahlsieg von Boris Johnson, der dann Großbritannien wohl zum 31. Januar endgültig aus der EU herausführen würde.
Neuwahlen also in Großbritannien am 12. Dezember. Friedbert Meurer berichtete aus London. Wir kommen nach Deutschland. Es sind schon wieder 2 Tage her, die Landtagswahlen in Thüringen. Und vor allem die CDU ist immer noch dabei, ihr miserables Ergebnis zu verarbeiten. Wer ist schuld daran, dass die Partei in Thüringen auf 21% abgestürzt ist? Friedrich Merz hat es so auf den Punkt gebracht. Alles eine Folge der Politik von Angela Merkel. Und da ist sie dann auf einmal wieder, die Personaldebatte in der CDU. Und die große Frage, ob die beiden Frauen, die in der Partei das Sagen haben, ob die noch die richtigen sind auf ihrem Posten. Aus Berlin, Vera Wolfskämpf.
Bloß kein interner Streit. Die CDU solle sich ja nicht mit sich selbst beschäftigen. Dieser Appell aus den Ostbundesländern und anderen Ecken der CDU ist in Berlin bisher ungehört verhallt. Denn jetzt bricht genau das los. Eine Debatte, wer verantwortlich ist und was sich in der CDU verändern muss. Dabei zielen die Angriffe nicht direkt auf die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern auf die Frau hinter ihr, Angela Merkel. Friedrich Merz, der vor einem Jahr selbst gern Parteichef geworden wäre, kritisiert die Kanzlerin harsch. Dem ZDF sagte er:
Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt.
So könne es nicht weitergehen, schon gar nicht die kommenden 2 Jahre bis zur nächsten geplanten Wahl. Die Große Koalition in Berlin gebe ein grottenschlechtes Bild ab. Bemerkenswert ist, wer nun Merkel beispringt. Ausgerechnet Horst Seehofer, CSU, der selbst eine Zeit lang zu den schärfsten Kritikern der Kanzlerin gehörte.
Ich teile die Kritik von Friedrich Merz nicht, aber nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist. Und deshalb möchte ich dies nicht weiter kommentieren.
Was Merz bezweckt, ist reine Spekulation. Sich selbst nochmal ins Spiel bringen, einen vorzeitigen Führungswechsel und das Ende der Großen Koalition erreichen oder doch die aktuelle Parteichefin Kramp-Karrenbauer beschädigen. Die hatte gestern ihre Kritiker direkt herausgefordert. Wer die Kanzlerkandidatur schon jetzt und nicht wie geplant in einem Jahr klären wolle, habe bei dem kommenden Parteitag Ende November die Gelegenheit. Die Junge Union hatte sich für eine Urwahl ausgesprochen, obwohl traditionell die CDU-Chefin den ersten Zugriff hätte. Es gebe gar keine Führungsfrage, betont deshalb die CDU-Politikerin Karin Prien und fordert Disziplin. Personaldebatten schadeten der Partei und dem Land. Und auch CDU-Minister Jens Spahn, der sich gerade öffentlichkeitswirksam gegen Grippe hat impfen lassen, sagt:
Also Impfung macht immun gegen Krankheiten und gute Debatten mit Profil machen immun gegen Personaldebatten. Und das ist es, worum es mir geht, dass wir in der Sache klarer herausarbeiten, was wir wollen.
Sich der konkreten Arbeit in der Regierung widmen, das erwarten einige in der CDU von ihrer Partei. Auch Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
Ich halte das für kompletten Irrsinn, was dort einige in unserer Partei betreiben. Wir können uns ja erfolgreich bei der SPD angucken, wozu es führt, wenn man sich nur mit dem eigenen Personal beschäftigt, wenn man sozusagen die eigene Arbeit selbst auch in der Öffentlichkeit kritisiert. Und meine Mahnung ist dringend, dass wir uns auf die Sacharbeit konzentrieren.
Denn so sehr einigen Kritikern von Kramp-Karrenbauer dieser Moment der Schwäche gelegen kommt, sie stellen vordergründig die Frage nach Profil und Kurs, riskieren damit aber einen Machtkampf, der die CDU weiter schwächen könnte.
Vera Wolfskämpf. Das ist eine beeindruckende Zahl. Zwischen 3 und 5 Millionen Menschen in Deutschland sind damit beschäftigt, ihre Familienangehörigen zu pflegen. Kranke Ehepartner zum Beispiel, Eltern, Schwiegereltern oder auch kranke oder behinderte Kinder. Die meisten, die diese Arbeit auf sich nehmen, sind Frauen. Aber wer Familienangehörige zu Hause pflegt, der verdient weniger und muss deshalb auch mit weniger Rente rechnen. Darauf hat der Sozialverband Deutschland heute mit einer aktuellen Studie hingewiesen. Diesen Zahlen zufolge droht Millionen von pflegenden Frauen die Altersarmut. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Jahrzehntelang kümmerten sich Eheleute, Töchter und Söhne um ihre alten oder kranken Angehörigen fast ausschließlich zu Hause. Die Pflege war privat, aber politisch kein Thema, zu Lasten vor allem der Frauen, sagt Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbands Deutschland.
Konkret in Zahlen bedeutet dies, dass die betroffenen Frauen dann durchschnittlich 21 Stunden pro Woche unbezahlt pflegen. Und in 65% der Fälle kombinieren sie dies mit einer Berufstätigkeit. Und das führt dann zu Problemen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Erstmals legt der Sozialverband jetzt ein wissenschaftliches Gutachten vor, das die schwierige Situation pflegender Frauen umfänglich belegt. Demnach sind die meisten Pflegenden zwischen 55 und 64 Jahre alt. Sie sind zu 68% weiblich. Sie verbringen im Schnitt 4 Jahre mit der Versorgung ihrer Angehörigen, treten deshalb im Job kürzer oder hören ganz auf zu arbeiten. Zusätzlich zur psychischen Belastung drohen ihnen deshalb auch noch niedrigere Rentenansprüche und damit Armut im Alter. Sozialverbandspräsident Bauer spricht von 4 Risikofaktoren.
Die Berufswahl, der Karriereweg, die Mutterschaft und die Pflegetätigkeit im mittleren Alter meistens.
Seitdem die Pflege im vergangenen Bundestagswahlkampf ins Bewusstsein der Regierungsparteien vorgedrungen ist, bemüht sich die Bundesregierung um Fortschritte. Doch alle Versuche, die Lage pflegender Angehöriger zu verbessern, etwa höhere Löhne und mehr Beschäftigte in der Pflegebranche, all das reicht nicht aus, so stellen die Autorinnen der Studie fest. Der Sozialverband Deutschland versucht daher jetzt mit der Warnung vor steigender Altersarmut die Politik zum Handeln zu bewegen, zumal auch die Diskussion um die Grundrente in der Großen Koalition immer noch nicht gelöst ist. Gegen die Altersarmut helfe neben der besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf nur eines, eine Art Lohnersatz, vergleichbar mit dem Elterngeld.
So könnte einerseits die Einkommenssituation der Frauen verbessert werden und andererseits würden Anreize für Männer geschaffen, sich paritätischer an der häuslichen Pflege zu beteiligen.
Laut Verband können schon 6 Monate Unterbrechung der Berufsarbeit einen dauerhaften Lohnverlust von 9% bedeuten. Um gegen die bedrückenden Zustände in der Pflege anzugehen, hatte der Bundestag erst vor wenigen Tagen ein Gesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD verabschiedet. Pfleger und Pflegerinnen sollen künftig mehr Lohn erhalten. Unter anderem die Gewerkschaft Verdi würde am liebsten einen Tarifvertrag für die Altenpflege abschließen, doch der Arbeitgeberverband BPA ist strikt dagegen. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU versucht unterdessen, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben, auf die Gefahr hin, dass dann in deren Heimatländern die Fachkräfte fehlen. Pia Zimmermann, Pflegeexpertin der Linken im Bundestag, fordert stattdessen eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung. Nur die könne das Armutsrisiko von Frauen mindern. Dieses Risiko wird in Zukunft eher noch größer werden, sagt Adolf Bauer.
Den Prognosen nach werden im Jahre 2050 bis zu 5,9 Millionen Menschen in unserer Gesellschaft das Schicksal teilen, pflegebedürftig zu sein. Wir müssen damit fest davon ausgehen, dass die Bedeutung dieses Themas ebenso wachsen wird wie die Zahl der pflegenden Angehörigen,
warnt der Präsident des Sozialverbands Deutschland.
Barbara Schmidt-Matern berichtete aus Berlin. Peter Weiß ist der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Und über diese Studie des Sozialverbands Deutschland habe ich vor dieser Sendung mit ihm gesprochen. Schönen guten Abend, Herr Weiß.
Guten Abend.
Herr Weiß, die pflegenden Angehörigen in Deutschland, warum kriegen die so wenig Beachtung?
Nein, die bekommen nicht wenig Beachtung, sondern wenn Sie die ganze Gesetzgebung der letzten Jahre beobachten, dann strengen wir uns ja an, diese großartige Bereitschaft von Familienangehörigen zu Hause zu pflegen, weiter zu stärken, indem bei Pflege die Pflegeversicherung Beiträge an die Rentenversicherung abführt, indem wir die Pflegezeit ermöglicht haben und indem wir vor allen Dingen eines machen, die ergänzenden Dienste zu stärken. Also für pflegende Angehörige ist es sehr wichtig, dass wir das Angebot an Kurzzeitarbeitspflegeplätzen ausweiten, dass wir die Tagespflege stärken. Und gerade die Tagespflege ist etwas, mit der wir ja ermöglichen, dass pflegende Angehörige trotzdem arbeiten gehen können, weil tagsüber eben ihr Angehöriger in einer Tagespflege aufgenommen wird. Und wenn man sich mal anschaut, wie in den letzten Jahren die Tagespflege in Deutschland ausgebaut worden ist, wie sie auch besser finanziert wird, dann ist das, glaube ich, der entscheidende Beitrag, um die Pflege zu Hause auch in Zukunft zu ermöglichen.
Aber trotzdem, das sagt diese Studie da heute, müssen pflegende Angehörige erhebliche Einbußen beim Gehalt hinnehmen und damit natürlich auch Einbußen später bei der Rente.
Also zunächst wollen wir mal Folgendes sagen. Und ich wundere mich ein bisschen über die Studie. Die durchschnittliche Rentenzahlung an Frauen steigt Jahr für Jahr deutlich an. Das heißt, die Frauen holen auf, weil sie berufstätig sind und weil sie Rentenversicherungsbeiträge bezahlen. Und zum Zweiten die Anerkennung von Kindererziehungszeiten. Das heißt, die Durchsetzung einer besseren Mütterrente durch die CDU/CSU führt weiter zur Steigerung der Rentenleistungen für Frauen bei. Und genauso die verbesserte Rentenanwartschaften, die während der 10 Jahre Kinderberücksichtigungszeiten entstehen.
Ja, an diese Zeiten also hat die Politik offenbar sehr gut gedacht, aber eben nicht an diese Zeit, wenn Frauen, und es sind eben in den allermeisten Frauen, wenn Frauen dazu übergehen, zu Hause zu bleiben oder möglicherweise in Teilzeit zu gehen, um eben zu Hause den kranken Ehemann oder die Eltern zu pflegen oder die Pflegebedürftigen. Warum denkt die Politik nicht an diese Zeit auch?
Ja doch, auch für diese Zeit gibt es, wenn man pflegt, außer Pflegeversicherung finanziert, Rentenbeiträge und damit Gutschriften auf dem Rentenkonto.
Aber die machen bei weitem nicht wett, was diese Menschen an Einbußen hinnehmen, weil sie beruflich kürzer treten.
Also ich glaube nicht, dass die Rentenversicherung gänzlich das ausgleichen kann und je wird, was durch Nichtarbeiten und damit Nichtbeitragszahlen eventuell in Ausfällen da ist. Ich will aber nicht verschweigen, dass auch ich mir Gedanken darüber mache und dass die Union sich darüber Gedanken macht, wie wir auch in Zukunft dieses System der Rentenbeitragszahlungen durch die Pflegeversicherung weiter verbessern und stärken können. Ich bin aber der Überzeugung, angesichts dessen, was ich in der Praxis erlebe von Familien, dass für viele, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause pflegen, wichtiger ist, dass sie tatsächlich daneben auch noch arbeiten gehen können und dass deswegen vielleicht der Ausbau der Kurzzeitpflege und der Ausbau der Tagespflege der viel wichtigere Beitrag ist, die Pflegebereitschaft von Angehörigen zu erhalten gegenüber dem, was die Pflegeversicherung eventuell an Beiträgen zahlen kann. Also ich würde dem Sozialverband Deutschland dringend raten, doch eher den Fokus auf das zu legen, was sich nämlich die meisten Familien auch wünschen, dass man in der Arbeit bleiben kann und dass man durch die ergänzenden Angebote wie Tagespflege und Kurzzeitpflege das auch möglich macht.
Was ist denn dagegen zu sagen, den Menschen, diesen pflegenden Angehörigen einfach Lohnersatzleistungen zu geben, ähnlich wie beim Elterngeld, dass man einfach sagt, gut, das gehört mit zum Leben dazu, ihr seid jetzt einige Jahre damit beschäftigt, eure Angehörigen zu Hause zu versorgen, zu pflegen, dann bekommt ihr eine Ersatzleistung vom Staat dafür, dass ihr nicht arbeiten geht, sondern zu Hause bleibt. Was ist dagegen zu sagen?
Na gut, wenn es eine Ersatzleistung geben sollte, dann müsste die aus der Pflegeversicherung und damit erhöhten Pflegeversicherungsbeiträgen finanziert werden. Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträgen findet ja bekanntlich auch nicht unbedingt den Beifall der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland.
Hier fehlt eine Menge Geld und irgendwoher muss dieses Geld eben kommen.
Ja, das Geld kann nur aus Beiträgen kommen. So ist nun mal die Rentenversicherung. Die Rentenversicherung ist eine Lohn- und beitragsbezogene Leistung. Wir haben bereits schon die Regelung, dass für Pflege eigene Beiträge in die Rentenversicherung bezahlt werden. Ich bin auch sehr damit einverstanden, dass wir dieses System weiter verbessern. Ich will noch darauf aufmerksam machen, dass aus der Realität, wie ich sie erlebe, aus vielen Gesprächen mit pflegenden Angehörigen, der wichtige Teil ist, dass wir die Pflegeinfrastruktur so ausbauen, dass mit Tagespflege und Kurzzeitpflege es möglich ist, Berufstätigkeit und die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger miteinander zu vereinbaren. Ich glaube, dass das der wichtigere Teil ist. Und die eigene Beitragszahlung in die Rente, je nachdem, was man als Job hat und was man verdient, ist immer noch der bessere Beitrag zu einer sicheren Altersversorgung.
Das heißt, Sie wollen weg von diesem Modell, dass eine Frau oder ein Mann längere Zeit zu Hause bleibt, um sich um die pflegebedürftigen Angehörigen zu kümmern?
Nein, davon will ich nicht weg. Ich finde, das sind individuelle Entscheidungen, die jeder Angehörige von Pflegebedürftigen für sich selber entscheiden muss. Aber gerade wenn es darum geht, dass auch im mittleren und jüngeren Alter Angehörige pflegen, ist ja deren Wunsch, das ist bei der Kindererziehungsübung was Gleiches, dass sie nicht völlig aus dem Beruf herausfallen, sondern die berufliche Karriere fortsetzen können. Ich glaube, dass sich da in der Auffassung der Menschen in den letzten Jahrzehnten deutlich etwas verändert hat. Und deswegen, glaube ich, ist die Politik zuallererst gefordert, diese Möglichkeit zu schaffen, dass ich pflegender Angehöriger bin, gleichzeitig im Beruf bleiben kann.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Peter Weiß, der Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Vielen Dank, Herr Weiß, für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen auch.
23.30 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk mit Das war der Tag. Und wir gehen in die USA. Ein Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump. Die Vorbereitungen der Demokraten für ein solches Verfahren, die laufen auf Hochtouren. Schon seit Wochen melden sich ja immer wieder Zeugen zu Wort, die berichten, wie der Präsident seinen ukrainischen Amtskollegen unter Druck gesetzt haben soll. Heute nun eine weitere Aussage im US-Kongress, diesmal von einem amerikanischen Offizier. Thilo Kössler hat die Details.
Der Oberstleutnant der US-Armee kam in Dienstuniform, die Brust dekoriert unter anderem mit dem Purple Heart, der höchsten Tapferkeitsmedaille der US-Streitkräfte. Der Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrats, Alexander Windman, könnte mit seiner Aussage vor dem Kongress zum bis dato gefährlichsten Belastungszeugen für Präsident Trump in der Ukraine-Affäre werden. Denn Windman, Sohn sowjetischer Einwanderer, war bei dem Telefonat zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky dabei, in dem Trump seinen Gesprächspartner in Kiew aufgefordert haben soll, belastendes Material gegen seinen potenziellen demokratischen Herausforderer Joe Biden zu sammeln. Dabei soll Trump die Zurückhaltung von 400 Millionen Dollar amerikanischer Militärhilfe als Druckmittel eingesetzt haben. Der Status als direkter Ohrenzeuge verleihe Windman eine besondere Glaubwürdigkeit, sagte der demokratische Abgeordnete John Garamendi dem Fernsehsender CNN.
This is a very, very important moment. This is a person that was there.
Die Republikaner äußerten im Vorfeld der Vernehmung jedoch Zweifel an der Loyalität des US-Offiziers. Windman schilderte in seinem Eingangsstatement, das New York Times und Washington Post vorab veröffentlichten, dass er derart beunruhigt über dieses Telefonat gewesen sei, dass er umgehend seine Vorgesetzten darüber informierte. Wörtlich erklärte Windman: Ich hielt es nicht für angemessen zu verlangen, dass eine ausländische Regierung gegen einen US-Bürger ermittelt. Und ich war besorgt, dass das für die US-Unterstützung der Ukraine Konsequenzen haben könnte. Deshalb sah Windman die nationale Sicherheit der USA in Gefahr. Der Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat schilderte darüber hinaus, wie seit Juli 2018 die positive Einschätzung der politischen Entwicklung in der Ukraine systematisch untergraben wurde, und zwar durch die gezielt gestreute Verschwörungstheorie innerhalb der Trump-Administration, die Ukraine habe im Wahlkampf 2016 die Demokraten unterstützt. Erstmals sei die Forderung der Ermittlungen gegen Joe Biden an die ukrainische Führung in einem Gespräch am 10. Juli 2019 herangetragen worden, und zwar vom US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, einem treuen Gefolgsmann des US-Präsidenten. Dafür sei Sondland von Mitgliedern des Sicherheitsrates gerügt worden. Der Botschafter hatte jedoch unlängst bei seiner Vernehmung abgestritten, dass die ukrainische Seite jemals unter Druck gesetzt worden sei. Diese Falschaussage unter Eid könnte noch unangenehme Folgen für Sondland haben, erklärte der Abgeordnete John Garamendi gegenüber CNN.
It doesn't look good for him, and that would be something you can go to jail for if in fact you lied under oath.
Die Demokraten wollen nun die Gangart in Richtung eines Amtsenthebungsverfahrens verschärfen und werden darüber am Donnerstag im Repräsentantenhaus abstimmen. Damit wollen sie den Republikanern den Wind aus den Segeln nehmen, die stets behaupten, das bisherige Verfahren der Zeugenanhörung hinter verschlossenen Türen entbehre jeder rechtlichen Grundlage. Künftig sollen Zeugen auch öffentlich vernommen werden können. Damit sollen die Republikaner gezwungen werden, sich inhaltlich mit den Vorwürfen gegen Donald Trump auseinanderzusetzen.
Das war Thilo Kössler aus Washington und wir machen weiter mit Kurzbeiträgen. Nach anhaltenden Massenprotesten im Libanon hat Ministerpräsident Hariri jetzt seinen Rücktritt angekündigt. Carsten Kühntop.
Saad al-Hariri fasste sich kurz und kam sofort zum Punkt. Bei der Suche nach Auswegen aus der Krise ist der libanesische Ministerpräsident nicht mehr weitergekommen, wie er sagte. Ich kann es heute nicht mehr leugnen, dass ich in eine Sackgasse geraten bin. Daher musste es einen großen Schock geben, um der Krise zu begegnen. Ich mache mich auf den Weg zum Präsidentenpalast in Babda, um dem Präsidenten Michel Aoun meinen Rücktritt und den Rücktritt der Regierung zu überreichen. Und damit gebe ich eine Antwort auf die Forderungen vieler Libanesen, die für eine Veränderung auf die Straße gegangen sind. Seit fast zwei Wochen gibt es überall im Land Demonstrationen. Die Menschen verlangen, dass die gesamte Staatsführung abtritt. Sie protestieren gegen Korruption, Nepotismus und die desaströse Wirtschaftslage. Der Libanon steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Proteste gelten als die größten in der Geschichte des Landes.
Der Bund der Steuerzahler hat sein aktuelles Schwarzbuch über Verschwendung von Steuergeldern veröffentlicht. Im Fokus ist dabei vor allem die gescheiterte PKW-Maut. Uwe Lüb.
Als einen der jüngeren Fälle von Steuerverschwendung prangert der Bund der Steuerzahler die missglückte PKW-Maut an. Ob hunderte Millionen Euro Schadenersatz fällig werden, ist noch nicht sicher. Aber Verwaltung, externe Berater und die Rückabwicklung des Projektes sollen allein schon 83 Millionen Euro verschlingen. Die neu gegründete bundeseigene Firma, die sich zentral um die Fernstraßen kümmern soll, residiert in immerhin voll eingerichteten Luxusräumen. So der Steuerzahlerbund. Kosten pro Quadratmeter 123 Euro im Monat. Dicker kommt es bei Rüstungsprojekten. Transportflugzeuge und Kampfhubschrauber, fast alles werde teurer als geplant. Die Rede ist in der Summe von mehr als 13 Milliarden Euro. Aber es gibt auch weniger teure Fälle. Die neue Schleuse für den Nord-Ostsee-Kanal im Brunsbüttel solle nun mindestens 830 Millionen Euro kosten. Ein Aufschlag von mehr als 50%. Rund 240 Millionen waren für ein neues Dienstgebäude der Rentenversicherung in Berlin veranschlagt. Bisher sind 45 Millionen Euro draufgekommen. Kleiner, aber ebenso ärgerlich ist der Schaden im sächsischen Vogtlandkreis. Für schätzungsweise rund 270.000 Euro wurde ein Radweg gebaut, allerdings durch ein besonders geschütztes Gebiet. Daher darf ihn niemand nutzen.
Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat es auf den Philippinen ein schweres Erdbeben gegeben. Lena Bodewein.
Im Süden des Landes bebte die Erde gegen 9 Uhr morgens in einer Stärke von 6,6 auf der Richterskala. Viele Gebäude stürzten ein, Menschen flohen in Panik ins Freie, viele stürzten und verletzten sich dabei. Ein Junge wurde von Trümmern in seiner Schule erschlagen, weitere Kinder wurden verletzt. Ein Mann starb, als Gebäudeteile auf ihn stürzten. Das bestätigen die Behörden der Philippinen. Sie berichten, dass mehrere Dutzend Menschen in Krankenhäuser gebracht wurden. Das Epizentrum des Bebens lag nahe der Stadt Davao auf der Insel Mindanao. In derselben Gegend hat es bereits vor zwei Wochen ein Erdbeben gegeben. Bei dem Beben der Stärke 6,3 starben 7 Menschen, mehr als 200 wurden verletzt. Der Leiter des Seismologischen Instituts der Philippinen vermutet einen Zusammenhang beider Ereignisse. Er warnte vor Nachbeben. Die Bevölkerung soll im Freien bleiben. Schulen sind geschlossen und werden auf Gebäudeschäden untersucht. Die Philippinen erleben oft Erdbeben und Vulkanausbrüche. Sie liegen auf dem Pazifischen Feuerring, einer plattentektonisch besonders aktiven Zone rund um den Pazifik.
Der deutsche Aktienindex ist heute weiter nach oben geklettert. Alles weitere von der Börse in Frankfurt, sagt uns Dorothee Holz.
Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn ein neues Jahreshoch erreicht und hat es an diesem Handelstag auch fast gehalten. Der DAX schloss etwas tiefer bei 12.939 Punkten. Es gab keine Störfeuer von außen, also keine Neuigkeiten im Handelsstreit. Die Sorgen um den Brexit haben sich auch etwas gelegt. Stattdessen konnten sich Anleger auf Geschäftszahlen konzentrieren. Die Berichtssaison hat volle Fahrt aufgenommen und wie immer gibt es von allem etwas. Die DAX-Konzerne Deutsche Börse und Beiersdorf haben bei Anlegern eher für lange Gesichter gesorgt. Beiersdorf hat die Umsatzprognose für dieses Jahr gesenkt, was an der Schwäche der Klebstofftochter Tesa liegt. Tesa stellt unter anderem Klebebänder für die Autoindustrie her und hat weniger in die USA verkauft. Gesundheitskonzerne Fresenius und Fresenius Medical Care haben die Erwartungen dagegen übertroffen. Beide, Mutter und Tochter, führten die DAX-Liste an. Ein wahrer Überflieger ist der Batteriehersteller Warta. Warta profitiert stark von der Beliebtheit kabelloser Kopfhörer, die mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet sind. Warta hatte eigentlich auch mit einem Großauftrag von Apple gerechnet, aber Apple hat noch keine neue AirPod-Generation vorgestellt, für die Warta als Lieferant gehandelt wurde. Trotzdem sind die Aktien um 7% nach oben geschnellt auf über 100 Euro, ein Rekordhoch. Das Unternehmen ging erst vor 2 Jahren an die Börse. Seitdem hat sich der Kurs fast versechsfacht.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Heute am frühen Abend ist im Norden Syriens die vereinbarte Waffenruhe zu Ende gegangen. Die Türkei hatte den kurdischen Milizen dort 6 Tage Zeit gegeben, um sich aus der umstrittenen Region zurückzuziehen. Nach russischen Angaben ist das auch passiert. Mehr als 30.000 Menschen hätten die Region verlassen, heißt es. Aber hinter diesen Zahlen verbirgt sich natürlich eine humanitäre Katastrophe. Geflohen sind natürlich auch viele Familien, die alles zurücklassen mussten und die jetzt nichts mehr haben. Christian Buttgereit berichtet.
In der Grenzregion herrscht gespanntes Abwarten. Von der türkischen Stadt Nusaybin sind es nur wenige Schritte hinüber ins syrische Kamischli, wenn die längst geschlossene Grenze nicht wäre. Dort herrscht inzwischen das Assad-Regime. In der Nacht sind vereinzelt Gewehrfeuer zu hören. Die Leute, mit denen man hier spricht, wollen ihre Namen nicht nennen, weil sie Probleme mit der Polizei befürchten. Einer von ihnen sitzt in seinem Geschäft für Haushaltsgeräte und erzählt, was er über den Abzug der kurdischen Kämpfer von der Grenze weiß. Nach allem, was wir bisher erfahren haben, ist die YPG in einigen Städten abgezogen, aber in Kamischli sind sie noch. Vielleicht sind sie in Augen der türkischen Regierung Terroristen. Für uns sind sie Brüder und Schwestern. Das sind alles unsere Leute. Sie schützen und verteidigen unser Land. Aber genau weil ich diese Meinung in sozialen Medien geteilt habe, war ich 8 Monate im Gefängnis. Bis zum Wochenende hieß es vom türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar, der Abzug der Kurden verliefe planmäßig. Heute war dann aber doch von mehreren tausend verbliebenen Kämpfern die Rede. Unter anderem sollen sich noch 1000 Milizen in der Stadt Manbij aufhalten. Die türkische Regierung kündigte an, alle Terroristen, wie sie sagt, zu vertreiben. Für den Mann im Haushaltswarenladen ist klar, der türkische Präsident Erdogan hat ein Problem mit den Kurden. Wichtig sei aber, dass die Waffenruhe auch nach ihrem Ablauf halte. Doch die Kurden würden niemandem mehr vertrauen. Wir Kurden haben gemeinsam mit den Amerikanern gekämpft, aber sie haben uns verraten. Warum sollten wir jetzt den Russen oder Assad vertrauen? Wir können nur auf unsere eigenen Leute setzen, auf unsere eigenen Kämpfer. Und Europa? Die Türkei hat unsere Leute mit Waffen aus Deutschland angegriffen. Wir haben keine Freunde. Wir können niemandem vertrauen. Von Nusaybin nach Cizre im Dreiländereck Türkei, Syrien, Irak sind es nur rund 1,5 Stunden Fahrt. Immer entlang der Grenze. Erst Zaun, dann Mauer, dann wieder Zaun. Dazwischen Patrouillenstraßen. Der Blick reicht weit nach Syrien hinein. Mais- und Weizenfelder auf der türkischen Seite, Ölförderpumpen auf der syrisch-kurdischen. US-Präsident Trump hatte angekündigt, diese Ölfelder mit Panzern zu schützen, damit sie nicht erneut in die Hände der Terrormiliz Islamischer Staat gelangen. In Cizre Checkpoints am Ortseingang und überall Polizei im Zentrum. Ausgerechnet heute am türkischen Nationalfeiertag würde der Bürgermeister der pro-kurdischen Partei HDP seines Amtes enthoben und festgenommen. Die Amtsgeschäfte übernimmt ein von der Regierung bestellter Zwangsverwalter, so wie in 12 weiteren kurdischen Städten. Bei Protesten dagegen wurden mehrere Menschen verletzt und festgenommen. Der Inhaber eines kleinen Ladens für Handyzubehör meint, das habe nichts mit dem Ablauf der Waffenruhe zu tun. Staatspräsident Erdogan sei Demokratie einfach nichts wert. Auch er hat gehört, dass nicht alle YPG-Kämpfer abgezogen seien. Dafür, meint er, müsse es internationale Garantien geben. Sie könnten ihre Truppen zurückziehen, wenn es Garantien gäbe von Seiten der NATO und der Vereinten Nationen. Wenn die Türkei ihre Angriffe stoppt und ihre Truppen abzieht, dann kann sich die YPG auch zurückziehen. Das Land gehört ja nicht der Türkei oder den Russen. Es gehört den Syrern und Kurden. Während er das sagt, treffen sich die Außenminister der Türkei, Russlands und Irans. Später meldet das russische Verteidigungsministerium, die Kurden hätten sich wie vereinbart zurückgezogen. Demnach müsste es jetzt ruhig bleiben im Norden Syriens.
Christian Buttgereit. Wenn vom Osten der Ukraine die Rede ist, dann geht es meistens um Krieg und Kämpfe und um Soldaten und Milizen, die sich gegenüberstehen. Jetzt gibt es in diesem Konflikt allerdings erste Anzeichen für Entspannung. Sowohl die ukrainischen Truppen als auch die prorussischen Milizen haben damit begonnen, sich aus einer ersten Region zurückzuziehen. Das könnte der erste Schritt sein zu einer sogenannten Entflechtung. Auf die haben sich Russland und die Ukraine geeinigt. Florian Kellermann mit Einzelheiten. So, und da hören wir jetzt noch nicht Florian Kellermann. Ich schaue einfach mal in die Regie, ob wir da noch ein Stück bekommen oder ob wir weitermachen.
Auf beiden Seiten ziehen sich um jeweils 1 Kilometer hinter die Frontlinie zurück. Das geschieht zwar nur an einem sehr kleinen Abschnitt beim Dorf Solothä im Westen der Stadt Luhansk. Aber dieser Punkt gilt als wichtig. Denn dort gibt es einen Übergang zwischen dem Gebiet, das von der Ukraine kontrolliert wird, und dem Separatistengebiet. Eine ukrainische Soldatin beschreibt die Lage in einem Video der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform. Einige nutzen diesen Übergang, um zur Arbeit zu fahren. Und ein Bus bringt Kinder in die Schule und wieder zurück. Ansonsten gehen hier nur Bewohner aus dem Gebiet an der Frontlinie durch. Die Menschen haben Angst, weil es immer Beschuss von Seiten der Kämpfer auf der anderen Seite gibt. Eben weil hier die ukrainische Armee stationiert ist. Der Rückzug an dieser Stelle soll den Übergang also deutlich sicherer machen und damit den Alltag der Zivilisten auf beiden Seiten. Eine ähnliche sogenannte Entflechtung gab es bereits im Juni beim Dorf Stanitsa Luhanska. Eine weitere ist geplant. Die Regierungen in Russland und in der Ukraine zeigten sich heute zufrieden. Wladislaw Surkow, Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sprach von einer guten Neuigkeit. Wenn der Truppenrückzug bei Solothä und danach beim Dorf Petrivke gelinge, stehe einem Treffen im sogenannten Normandie-Format nichts mehr im Weg, so Surkow. Seit über 5 Jahren verhandeln die an diesem Format beteiligten Länder Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine. Seit einigen Wochen ist wieder ein Treffen auf höchster Ebene im Gespräch. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nannte den Truppenrückzug heute eine hervorragende Entwicklung. Allerdings gibt es in der Ukraine auch starke Vorbehalte. Die Ukraine gebe damit Positionen auf, für die viele Soldaten gefallen seien, so die Kritiker von Zelensky. Der Präsident erklärte der ukrainischen Zeitung heute: Wir werden die Ukraine nicht verraten und auch nicht kapitulieren. Das verstehen die meisten Ukrainer und das sehen auch unsere europäischen Partner so. Ohne Diplomatie, ohne Gespräche, ohne Zugeständnisse können wir das Problem nicht lösen. Am Wochenende war Zelensky selbst nach Solothek gereist. Die Aufnahmen seiner Streitgespräche mit Soldaten vor Ort, die den Rückzug kritisch sehen, sorgten für Furore in der Ukraine. Die Mehrheit der Ukrainer steht allerdings hinter Zelenskys Friedensbemühungen, wie Umfragen zeigen.
Zahlreiche Studien belegen es, die rechte Gewalt in Deutschland, die nimmt zu, die Gefahr durch Rechtsterrorismus wächst. Konkret heißt das, immer mehr Männer und Frauen entschließen sich zur Gewalt, planen Schlägereien oder Anschläge oder schließen sich rechtsextremen Gruppen an. Dass diese Bewegung wächst, das haben heute auch die Chefs der 3 deutschen Geheimdienste bestätigt. Bei einer Anhörung im Bundestag. Gudula Geuter sagt uns mehr.
Die öffentlichen Anhörungen der Geheimdienstchefs sind Balanceakte. Geheimnisse werden nicht preisgegeben. Und doch wollen die Nachrichtendienste deutlich machen, dass sie die richtigen Schwerpunkte setzen. Und die liegen in diesem Jahr weit mehr als zuvor in der Beobachtung des Rechtsextremismus. Da gäbe es immer noch die Kameradschaften und die alten extremistischen Parteien, wenn auch mit schwindender Mitgliedschaft, betonte der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang. Aber die Szene werde differenzierter.
Unübersichtlicher. Messenger-Dienste, Chatgruppen, sogenannte Imageboards oder Gaming-Plattformen erschaffen virtuelle Anlaufstellen und virtuelle Netzwerke, erhöhen die Reichweite extremistischer Agitation, erschließen neue internationale Kontakte, erleichtern die Emotionalisierung der Adressaten und erzeugen die berüchtigten Echokammern, in denen verschlüsselte Kommunikation praktiziert und geschlossene Weltbilder zementiert werden.
Hinzu kommen die neue Rechte, die Verdachtsfälle Flügel und Jugendorganisation der AfD und statt früherer Abgrenzung vielfache Verbindungen. Einige Abgeordnete lobten den neuen Schwerpunkt, auch die frisch freigeschaltete Hinweis-Hotline mit dem Namen Rechts-Ex. Während André Hahn von der Linkspartei fragte, warum noch im vergangenen Jahr Probleme im öffentlichen Dienst verneint worden seien. Jetzt erwäge man ein Verbot von Combat 18, im Verfassungsschutzbericht sei die Gruppe noch nicht aufgetaucht. Thomas Haldenwang.
Natürlich, an der einen oder anderen Stelle räume ich auch ein, auch wir lernen. Es ist aber eben auch tatsächlich eine sehr dynamische Lageentwicklung. Die Situation stellt sich aus meiner Sicht heute schon wieder ganz anders und zwar deutlich bedrohlicher da als vor einem Jahr.
Auch der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes, Christoph Gramm, berichtete von deutlich verstärkter Aufmerksamkeit für Rechtsextremismus in der Bundeswehr mit einem Fokus weit über echten Extremismus hinaus. Eine seit 3 Jahren steigende Zahl von Mitarbeitern achte vermehrt auf das Umfeld und auf die Treue zur Verfassung.
Auch ein übersteigerter Patriotismus mit einem extrem zugespitzten Freund-Feind-Denken oder ein antipluralistischer Alleinvertretungsanspruch unter dem anmaßenden und ausgrenzenden Markenzeichen "Wir sind das Volk" stellen die Grundlagen unserer offenen Gesellschaft in Frage.
Eine rechte Untergrundorganisation in der Bundeswehr schloss er aus, nicht aber starke soziale Vernetzungen und Verbindungen in die rechte Szene. Die Geheimdienstchefs warnten vor einer weiter hohen Gefährdung durch Islamisten. Der IS sei nicht untergegangen, er sei lediglich im Untergrund, betonte Haldenwang. Und BND-Chef Bruno Kahl warnte vor neuen Gefährdungen durch die neue Lage in Syrien. Noch seien die den deutschen Behörden bekannten Kämpfer seines Wissens nicht entkommen. Im besonderen Fokus von Inlands- und Auslandsdienst steht auch die Spionage. So würde das Interesse Chinas breiter und politischer. Vor dem Hintergrund warnte Bruno Kahl vor einer Beteiligung des Huawei-Konzerns in kritischen Bereichen über 5G. Da müsse man vertrauen können.
Dieses Vertrauen ist einem Staatskonzern, der in doch sehr großer Abhängigkeit von der Kommunistischen Partei und dem Sicherheitsapparat des Landes ist, nicht entgegenzubringen.
Eine technische Kontrolle sei praktisch nicht möglich.
Gudula Geuter aus Berlin. Was unternimmt Deutschland, um die IT-Sicherheit zu garantieren? Was plant die Bundesregierung, um die Daten der Bürger zu schützen in einem Datennetz, das immer mehr von ausländischen, vor allem von amerikanischen Firmen dominiert wird? Das sind Fragen, um die es ab heute beim sogenannten Digitalgipfel in Dortmund geht. Aber zunächst mal hat diese Konferenz mit etwas ganz anderem für Schlagzeilen gesorgt. Einer der prominentesten Redner ist nämlich nach seinem Auftritt von der Bühne gestürzt. Aus Dortmund, Johannes Kuhn.
Nachdem sich Peter Altmaier am Morgen beim Sturz von der Gipfelbühne einen Nasenbeinbruch, Platzwunde und Prellungen zugezogen hatte, lag es an seinem Digitalbeauftragten Thomas Jatzombek, das digitale Prestigeprojekt des Wirtschaftsministeriums vorzustellen.
Mit Gaia X schaffen wir die Startbahn für den KI-Airbus.
Auf dem Digitalgipfel 2018 hatte Altmaier für einen Airbus der künstlichen Intelligenz geworben. Wie der denn aussehen würde, hatten sich danach nicht nur Luftfahrtexperten gefragt. Des Rätsels Lösung: Gaia X soll die europäische Antwort auf amerikanische Cloud-Anbieter wie Microsoft, Amazon und Google sein, die auch in Deutschland das Geschäft mit der Rechenkraft- und Datenspeichervermietung beherrschen. Eine Antwort wohlgemerkt, aber keine Kopie.
Unsere Idee besteht nicht darin, hier einen direkten Konkurrenten zu amerikanischen Angeboten zu schaffen.
Stattdessen wolle man eine Art Infrastrukturrahmen schaffen, den kleine und mittlere Cloud-Anbieter dann übernehmen können. Dem Projekt des Wirtschaftsministeriums mangelt es also nicht an Ehrgeiz. Nicht alle sehen jedoch den Mehrwert für ihre Firma. Marc Schmidt vom Logistik-Startup Evertracker.
Die Frage für mich als Startup oder Unternehmen ist immer, was ist der Mehrwert, den ich da rausziehen kann, meinem Projekt jetzt mitzumachen. Ich habe mich auch mit der Initiative beschäftigt. Ich habe gar nichts davon, weil ich kann damit kein Geld verdienen und meine Daten deswegen damit zu teilen, werde ich nicht tun.
Zu den Unternehmenspartnern zum Staat gehören die Deutsche Telekom, der französische IT-Dienstleister Atos oder der Automatisierungsspezialist Festo und die Friedhelm Loh Group. Auch die französische Regierung ist mit im Boot. Doch genügt das, um eine kritische Masse von Anbietern, europäischen Regierungen und Firmenkunden von Gaia X zu überzeugen? Der Digitalbeauftragte Jatzombek verweist auf eine geopolitische Komponente. Die Daten seien in Europa nicht nur vor US-Sicherheitsbehörden geschützt, sondern auch vor der handelskriegslüsternen Trump-Regierung.
Wer gibt Ihnen als Geschäftsführer eines Unternehmens denn tatsächlich die Garantie, dass die Daten, die Sie in Ihrer Cloud abspeichern, nicht am Ende auch ein Teil eines solchen Handelskriegs werden und mit Handelshemmnissen belegt werden?
Wer die Gaia-X-Initiative am Ende federführend verwaltet, soll noch entschieden werden. Bis Ende 2020 sollen dann auch die ersten Anwendungen laufen. Auch das ein ambitioniertes Ziel.
Johannes Kuhn aus Dortmund und zum Schluss noch der Blick in die Tageszeitung von morgen mit Khalid Nahar.
Friedrich Merz hat in einem ZDF-Interview deutliche Kritik am Regierungsstil von Bundeskanzlerin Angela Merkel geübt. Und die Zeitungen sortieren das sehr unterschiedlich ein. Die Frankfurter Rundschau schreibt: Friedrich Merz hat recht. An der Diagnose, mit der er jetzt Angela Merkels Politikstil in die Tonne getreten hat, trifft einiges zu. Das muss nicht heißen, dass das Idol der konservativ-marktradikalen auch die bessere Therapie im Angebot hätte. Im Gegenteil. Aber seine Lagebeschreibung trifft einen Punkt, den auch politisch Andersdenkende nicht ignorieren sollten. Auch die Stuttgarter Zeitung meint: Häufig nerven die altklugen Kommentare, die Merz von der Seitenlinie abgibt. In einem Punkt aber hat er recht. So wie es jetzt ist, sollte es nicht weitergehen. Die Nürnberger Nachrichten sehen ein Machtkalkül bei Merz. Dass er jetzt so vorprescht, kann nur eins bedeuten. Er sieht den Zeitpunkt gekommen, die Kanzlerin vorzeitig zum Abschied zu drängen und sich selbst als Gegenmodell anzubieten. Seine Konkurrentin Annegret Kamm-Karrenbauer, der er beim Wettkampf um die Parteiführung knapp unterlegen war, ist derzeit mächtig angeschlagen. Der Zeitpunkt ist günstig. Die Aachener Zeitung deutet die Lage anders. Der Nachfolger Merkels wird erst nach der nächsten Bundestagswahl ins Amt kommen, wann auch immer die stattfindet. Will Merz also den Wahlkampf, in dem er sich als Kanzlerkandidat sieht, mit polternder Kritik an der amtierenden Regierungschefin aus der eigenen Partei führen? Wen sollte das überzeugen? Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht Merz ebenfalls in keiner guten Position. Angriffe dieser Art gegen die Kanzlerin wird ihm die CDU auf Dauer nicht verzeihen. Sie werden ihm als Illoyalität ausgelegt. Die Partei liebt eben den Verrat, aber nicht den Verräter. Es kann sein, dass Merz seine Chance auf das Kanzleramt, die ohnehin klein ist, mit diesem Interview verspielt hat. Zu einem anderen Thema. Am Abend kam die Meldung, in Großbritannien wird das Parlament am 12. Dezember neu gewählt. Das Straubinger Tagblatt sieht deutliche Trennschärfen bei den Parteien. Die Tories werden Boris Johnsons Deal anbieten können und Labour offeriert ein zweites Referendum. Die Liberalen setzen auf einen Widerruf der Austrittsentscheidung und die Brexit-Partei will die härteste aller Scheidungen. Das sind klare Alternativen für den Souverän. Das Wahlvolk ist jetzt gefordert. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe geben sich ironisch. Im Unterhaus gibt es keine Mehrheit für irgendetwas. Weder für einen harten Brexit, noch für einen weichen Brexit oder gar für eine erneute Volksbefragung. In dieser festgefahrenen Situation ist es geradezu herzerwärmend, dass sich das Unterhaus doch noch zu etwas durchringen konnte. Jetzt soll es vorgezogene Neuwahlen im Dezember geben. Ob die den Schlamassel lösen können, muss sich zeigen. Aber es ist einen Versuch wert. Und der Tagesspiegel aus Berlin warnt, das Problem des Premierministers Johnson besteht darin, dass er den Briten den EU-Ausstieg ohne Wenn und Aber zum 31. Oktober versprochen hatte. Dass es bekanntlich anders gekommen ist, könnte die Brexit-Partei am rechten Rand stärken und Johnsons Traum von einer satten Mehrheit zunichte machen.
Khaled Nahar, vielen Dank für diesen Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Das war's bis hierher mit Das war der Tag. Am Mikrofon war Tobias Armbruster. Ihnen noch eine angenehme Nacht.